Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 218. Lutz Herkenrath, Wirken kommt vom Selbst. In dieser humorvollen und spannenden Episode tauchen wir ein in die faszinierende Welt von Lutz Herkenrath. Schauspieler, Vortragsredner und Coach. Lutz teilt mit uns seine bewegende Reise vom Theater über das Fernsehen bis hin zur Bühne als Redner. Er enthüllt, wie er Rückschläge in Triumphe verwandelte und wie seine Erfahrung als Schauspieler seine einzigartige Coaching-Methode formten. Mit Anekdoten aus seiner Zeit bei Ritas Welt und Einblicken in die Kunst der authentischen Kommunikation fesselt er uns mit einer perfekten Mischung aus Unterhaltung und Inspiration. Wir erfahren, wie Improvisation, Emotion und strategisches Denken helfen, seine Zuhörer zu begeistern und zu motivieren. Außerdem enthüllen wir das Geheimnis um den Elefantentest, den Lutz auf seiner Webseite für uns bereitstellt.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolg braucht Verantwortung. Mein heutiger Gast, das ist schwierig. Ich kann nur sagen, kann er es sein oder kann er es nicht sein? Das ist hier die Frage. Für mich ergeben sich daraus drei Fragezeichen. Er kommt aus einer ganz eigenen Welt und es ist nicht nur Ritas Welt. Nein, es ist die Welt des Spiels, des Hörspiels und des Schauspiels. Ihn zu sehen, freue ich mich immer wieder, doch beim nächsten Kuss, da knall ich ihn nieder. Ich begrüße heute den als Supermarktchef durchaus begabten, als Schauspieler jedoch genialen Lutz Herkenrath.
Hallo, vielen Dank für das Lob. Ich musste lachen, weil beim nächsten Kuss knall ich ihn nieder ist tatsächlich ein sehr spezieller Film, für den wir, glaube ich, sogar auch einen Preis gekriegt haben.
Ja, das,
den ich auch sehr, sehr gemocht habe. Und dass du ihn jetzt erwähnst, heißt, dass du recherchiert hast. Also das finde ich schon mal großartig.
Also Lutz, du weißt ja, wenn du die Zeilen dir anschaust, da ist ja viel drin, nicht? Kann es sein oder kann es nicht sein? Ne? Das ist hier die Frage. Das ist ja das, der Hamlet, den du hast. Hast du auch schon mal Hamlet gespielt?
Nein, würde ich auch, wäre ich nicht für angefragt worden, weil wenn du, ich hatte schon damals wenig Haare und Sommersprossen und all sowas, dann bist du nicht der Held, sondern bist immer der Anti-Held. Deswegen auch bei Ritas Welt war ich ja auch der Anti-Held. Ja? Und es ist lustig, dass du diesen Film erwähnst, weil in diesem Film, beim nächsten Kuss knall ich ihn nieder, von Hans-Christoph Blumenberg, ist wirklich lohnenswert, habe ich drei Rollen gespielt, drei fiese Rollen. Und das war der Grund, warum ich eine Einladung zu Ritas Welt bekommen habe. Also die Produzentin hat diesen Film gesehen und sagte, diese drei Charaktere vereinen das, was Achim Schumann, also diesen fiesen Filialleiter, diesen fiesen, pingeligen Filialleiter ausmacht. Und deswegen habe ich diese Rolle gekriegt.
Das ist ganz fantastisch. Also jetzt haben mittlerweile unsere Hörer und Zuschauer herausbekommen, der Mann muss Schauspieler sein. Aber nicht nur das. Du bist Sprecher, Hörspielsprecher und du hast Rollen übernommen, zum Beispiel in die drei Fragezeichen. Immer noch legendär heute. Es gibt ja leider so wenig wirklich tolle neue Hörbücher für Kinder. Ich weiß es nicht, aber sowas Legendäres wie die drei Fragezeichen fand ich einfach fantastisch. Ja. Kinder hören weniger, als dass sie wischen mehr heute, ne? Als dass sie lesen.
Genau, sie gucken mehr. Ja. Aber du sprichst eigentlich einen Beruf an, von dem ich mich leise schon vor Jahren verabschiedet habe. Also ich arbeite vielleicht noch ein, zwei Tage im Jahr als Schauspieler, aber ich mache eher das, wo du mich auch kennengelernt hast, nämlich Vorträge und Seminare. Das ist so mein Hauptberufsfeld in den letzten 20 Jahren. So, von daher ist das eher ein Anklang an ferne Zeiten.
Dennoch ist es, glaube ich, wichtig. Das war ja mal deine große Leidenschaft, obwohl die anderen gesagt haben, Naja, vielleicht ist es eine Tätigkeit, die bei anderen Leiden schafft. Denn vielleicht bist du nicht der Talentierteste, hat man dir damals gesagt. Und du hast es trotzdem gemacht. Und das finde ich genau das Richtige. Mache das, wofür du selber deine Bestimmung erfährst. Wie kam es dazu? Was hat dich dazu gebracht zum Schauspiel? Ich glaube, dein Theater-AG hat da auch eine Rolle gespielt.
Wo ist es? Also ich habe Theater in der Schule gespielt und auch noch in der freien Gruppe, aber es war immer eigentlich klar, ich werde Architekt. So. Und dann sind wir auf die Schultheaterwoche nach Lübeck eingeladen worden. Das ist, gibt es, glaube ich, heute noch in die Kammerspiele.
Ja.
Kammerspiele Lübeck. Ich bin später nochmal da gewesen. Das ist eine kleine, sehr süße Bühne. Damals war es für mich eine Offenbarung. Ich stand auf dieser Bühne in den Proben und wusste, ich muss Schauspieler werden. Nicht ich möchte oder es wäre klasse, wenn, sondern es gibt überhaupt nichts, sonst sterbe ich. So, also so eine Unbedingtheit gab es. Aber natürlich war die Frage, du hast es angesprochen, bin ich denn begabt genug? So, und mein Schauspiellehrer, der natürlich wahnsinnig stolz auf mich ist mit meiner Karriere, die ich da dann auch wirklich gemacht habe, hat mir einfach sehr schnell gesagt, hinterher, weißt du, du warst nicht so wahnsinnig begabt. Die anderen waren begabter. Du hattest viel mehr Handicaps. Ich habe gestottert, ich habe gelispelt, ich war heiser. Ja, immer so, wenn ich im ersten Akt gebrüllt habe, war ich danach heiser. Das ist keine gute Voraussetzung für einen Schauspieler. Die anderen sind es nicht geworden. Die anderen hat es aus der Kurve getragen. Ich bin es geworden, weil ich musste. Ich hatte keine andere Wahl. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil diese Karriere als Schauspieler, diese Sichtbarkeit als Schauspieler war der Türöffner für alles, was danach kam. Und das sind mindestens genauso tolle Tätigkeiten, Seminare führen. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Ich habe es nicht gewusst. Und dann habe ich die übernommen von einem guten Freund. Und ja, es lief einfach genial von vornherein. Ich habe dann gemerkt bei meinem ersten Seminar, okay, für diese Tätigkeit habe ich 20 Jahre geübt, ohne es zu wissen. Und das kann ich jetzt. Und dann kam das Dritte dazu. Und das ist ja im Grunde auch völlig logisch, aber ich war trotzdem verblüfft. Dann hat jemand gesagt, ja, Sie sind doch Schauspieler und Sie sind Trainer. Man könnte doch auch einen Vortrag halten. Und gesagt, ja, wird das denn gebraucht? Die Dame konnte sich gar nicht wieder einkriegen vor Lachen. Ja, das wird gebraucht. Ja, kann ich mal ausprobieren, so. Und mein erster Vortrag war auch nicht gut. Der war nicht wirklich gut. Aber dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und gesagt, okay, das geht doch besser. Und inzwischen, dann mache ich das jetzt auch schon seit 15 Jahren, bin ich auf einer Flughöhe, wo ich sage, jo, also damit bin ich, kann ich wirklich sein. Und es ist toll. Also auf der Bühne, auf der Vortragsbühne können Schauspieler und Trainer zusammen eine gute Zeit haben. Nur fliegen ist schöner.
Ja, und weißt du, ich habe dich kennengelernt, dieser Mattscheibe, bei Gedankentanken.
Ach ja.
In einem Setting, wo die Leute in so Strandstühlen sitzen. Du kannst dich wahrscheinlich noch daran erinnern, ich fand es toll. Und dann hast du etwas gesagt, das hat mich beeindruckt. Ich habe es einfach so behalten, dachte, du kannst niemals gewinnen gegen einen kleinen Mann, der neben dir auf der Bühne steht. Jemand, der genau das macht, denen es völlig egal ist, ob da fünf Leute sitzen oder 5000 Leute sitzen. Dieser kleine Mann, dieses kleine Mädchen ist einfach er sie selbst. Und es agiert so. Und es ist so authentisch. Also das, was wir heute sagen, sei auf der Bühne authentisch, macht dieses Kind automatisch. Und du kannst nicht gewinnen. Weil du bist immer in gewisser Form der Schauspieler da vorne. Und da
Oder in einer anderen Rolle als Präsentator oder. Aber wir haben einen Leistungsdruck, den diese kleinen Kinder, 1- bis 2-Jährige, wirklich nicht mehr haben. Ja, und deswegen, es gibt ein ungeschriebenes Bühnengesetz. Trete nie mit kleinen Kindern auf, du hast keine Chance.
Das ist richtig. Und viele denken jetzt, also um den Bogen dann nachher noch mal zum Vortrag zu spannen. Als Schauspieler, ich selber habe nur Laienspiel gemacht, habe zwar auch mal in meiner Jugendzeit zwei Theaterstücke geschrieben sogar. Immer Ärger mit Alf, Alfred hieß der, und zwar war das so ein bisschen an Aufhänger an Alfred Tetzlaff. Wir haben so zu Weihnachten in der Kirchengemeinde was gespielt und ich habe das geschrieben, weil es gab da nichts und habe gesagt, naja, ich schreibe da mal ein Theaterstück. Das war, ja gut, es war eine profane, aber lustige Geschichte und da passieren dann auch so Sachen auf der Bühne, dass zum Beispiel ein Tannenbaum auf der Bühne stehen sollte. Den wollten wir da hinstellen, aber dann fehlte dieser Christbaumständer und ich komme auf die Bühne und ich sehe, der Christbaumständer ist nicht da. Und was sehe ich? Vor mir steht ja ein Tannenbaum und der Wirt hat einfach diesen Christbaumständer von der Bühne genommen und hat gesagt, naja, dann brauche ich den, dann musst du improvisieren. Eine zweite Szene war, dann haben wir eine Cognacflasche, aus einer Cognacflasche getrunken und da hatte ich vorher den Korken aufgetan, etwas zu stark. Das heißt, ich bekam den nicht raus, hatte natürlich auch kein Werkzeug. Und jetzt kennen wir diesen alten Indianertrick, nimm den Mittelfinger und drück den da rein und dann stellst du fest, dass verdammt nochmal der Mittelfinger nicht wieder reingeht, rausgeht. Und am schlimmsten ist es, wenn das Publikum merkt, das ist eine blöde Panne. Also sei auf der Bühne so, wie du bist und sag einfach, verdammter Mist nochmal, jetzt fehlt mir dieser Korkenzieher hier unten. Dann macht es so und das Publikum lacht. Und es ahnt gar nicht, dass so was verkehrt gegangen ist. Es gibt ja auch die andere Seite. Und du hast es neulich, ich durfte dich ja erleben im Hamburg im Planetarium. Stell man sich das vor, über dir der Kosmos. Unten auf der Bühne steht Lutz Herkenrath. Und Lutz Herkenrath erzählt aus seinem Kosmos, in dem es darum geht, auch mal als Schauspieler nicht die richtige Reaktion zu zeigen. Denn das Schlimmste, was sich Menschen vorstellen, wenn sie öffentlich sprechen müssen, dass sie den Faden verlieren, dass sie ein totales Blackout haben. Jetzt nimm uns doch mal bitte mit, was dir passiert ist, glaube ich, im Ernst-Deutsch-Theater und wie du damit umgegangen bist.
Also ich war gestern wieder im Ernst-Deutsch-Theater, habe mir eine Vorstellung angeguckt und da habe ich wirklich gemerkt, die Bühne ist sehr, sehr breit. Ja, also es ist ja war früher mal ein Kino, das weiß ja kaum einer. Und da spielten wir das Urteil von Nürnberg, ein amerikanisches Drama, komischerweise so amerikanisch, ja. Also es gab einen amerikanischen Kinofilm darüber. Und Maximilian Schell spielte damals meine Rolle und bekam einen Oscar dafür. So eine Rolle war das. Der Rechtsverteidiger, der Strafverteidiger Rolfe, ein harter Hund, der die Leute ins Kreuzverhör nimmt und erbarmungslos drauf rumfragt. So, und der Bühnenbildner, ein sehr berühmter Bühnenbildner, fand den Souffleurkasten, der vorne an der Bühne ist, altmodisch. Und hat die Souffleuse in die Nullgasse verbannt. Das ist so die erste Gasse nach der Rampe auf der rechten Seite. Mein Auftritt war auf der linken Seite. Das heißt, da sind dann schon 20 bis 30 Meter mindestens dazwischen. Und bei der Premiere hatte ich den Generalhänger. Und die Souffleuse merkt das sofort, schlägt sofort an. Ich habe aber in meiner Aufregung nicht ein Wort verstanden. Und die Kollegen waren entsetzt und guckten mich an und sagten, mach weiter, mach einfach. Weil ich konnte mir nicht helfen, weil ich führte die Szene. Ja, also ich war der, der die Fragen stellte, der gefragt wurde, konnte ja nicht sagen, Herr Rechtsanwalt, wahrscheinlich wollten Sie mich fragen, Rümpelpümpel. Das ging ja nicht.
Nicht.
Und dann habe ich im Planetarium sehr ausdrücklich geschildert, was dann so im Körper passiert. Also das Adrenalin schießt dir die Beine hoch, du wirst knallrot, mir bricht der Schweiß aus. Die Ohren klappen zu, du gehst wirklich in den Panikmodus, schlägt die Souffleuse nochmal an. Nicht eine Silbe. Aber das Publikum, das wusste ich, kennt jetzt meinen Text. Das war eine komplette Niederlage. Ich bin dann zwei Sätze weitergesprungen, da sollte ich einen Gesetzestext vorlesen. Kollegen sind mit mir mitgesprungen, ich habe den dann vorgelesen, versucht mich in meiner Aufregung wieder runter zu beamen. Und nachher kommt ein Kollege auf mich zu und sagt, ach Lutz, mach dir keine Sorgen, das hat niemand gemerkt.
Okay.
Dann sage ich, wenn du es
Nur die
gemerkt hast, hat
Zeitung, glaube ich,
jeder
ne?
gemerkt, ja. Und dann hat die Zeitung, das Hamburger Abendblatt, 2 Tage später tatsächlich geschrieben, Herkenrath bemühte sich redlich.
Oh.
Es war eines der größten beruflichen Niederlagen meines Lebens. Und das Lustige ist, und auch das habe ich ja in dem Planetarium bei der Nacht der Redner erwähnt, ist, dass ich die eigentliche Lösung, die einfache Lösung dieses Problems, erst 5 Jahre später ist sie mir eingefallen. Ich hätte natürlich hingehen sollen zu der Souffleuse, weil es war ja so offensichtlich, dass ich das nicht gehört habe. Aber ich habe das nicht gemacht. Warum? Weil Scheitern nicht in meinem System war. Also eher ein Absturz, Systemabsturz, als eine Schwäche zu geben. Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Daraus können wir lernen, dass es immer, zu jeder Zeit, bei jeder Präsentation, bei jedem Vortrag immer gut ist, zu dem zu stehen, was gerade ist. weil es dich wahnsinnig präsent macht und sehr souverän, was ja immer alle sein wollen.
Genau, und das ist es, was ich auch immer wieder den Menschen sage. Sei Mensch. Das ist das, sei ja Mensch. Das hat Marcel Reif gesagt, der Bundestag. Sei einfach Mensch. Oft sind wir es nicht, oft sind wir der vermeintliche Schauspieler, der denkt, er müsse eine Rolle spielen und andere nehmen das aber ganz anders wahr.
Also
Und
vielleicht auch die
kollektiv.
vermeintliche Führungskraft, die keine Schwäche zeigen darf, oder. Und natürlich ist das sehr anspruchsvoll, sei ein Mensch. Das ist ganz einfach und es ist trotzdem sehr anspruchsvoll. Weil ich muss sozusagen von dem Bild, was ich von mir habe, Abstand nehmen. Und ich muss in der Lage sein, auch mal blöd auszusehen. Ohne dass mir ein Zacken aus der Krone fällt. Und da haben viele Menschen große Schwierigkeiten mit. Vielleicht ist das dann irgendwann eine Frucht des Alters, dass man sagt, ist mir jetzt eigentlich auch egal, wenn ich mich jetzt blamiere. Ich genieße es trotzdem, hier zu sein, ja. Und wenn du das tust und so herzlich bleibst, dann finden das die Leute toll.
Ich glaube, es ist wichtig, mal der Rule Breaker zu sein, denn jeder hat eine Erwartung darin und sagt, oh, was passiert jetzt? Und wenn du in diesem Fall nach vorne gehst, tut mir leid, habe ich jetzt gar nicht gehört, dann unterbricht das zwar die Rolle, aber es schafft wieder die Nähe zum Publikum, die sagen, okay, das finde ich ja cool, dass der so reagiert, weil das
Genau.
schafft Anerkennung. Denn wer gibt schon gerne zu, dass er versagt hat und hört dann auch an? Ja, es ist immer wieder lustig, wenn ich solche Dinge sehe. Zum Beispiel Donald Trump gucke ich mir viele Sachen an, weil der kann man sehr viele lustige Sachen sehen. Wenn zum Beispiel der Teleprompter ausfällt und dann sagt Donald Trump, der Teleprompter ist jetzt ausgefallen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Wenn Joe Biden jetzt hier stehen würde, dann wäre es ganz schlimm. Der hätte ja gar keine Ahnung. Dann fängt er an zu faseln. Und ich denke, um Gottes Willen. Also das ist weder ein guter Schauspieler noch ein schlechter Schauspieler. Okay. Aber das ist so.
Er hat die
Gut.
Übung. Er hat
Ja.
die Übung, live zu sein. Auch wenn er furchtbare Sachen sagt und wenn ich seine Haltung ganz, ganz gruselig finde, muss ich anerkennen, dass er auf der Bühne ein echtes Talent ist. Das ist so.
Er hat
Leider ist
zwar
also.
nur eine beschränkte Gestik
Natürlich,
aller
natürlich.
Schauspieler vielleicht.
Ja, ja, ja. Und er redet auch wirres Zeug, das ist gar keine Frage. Aber er hat begriffen, was eine Kamera und was eine Bühne braucht. Nämlich deine sofortige Reaktion. In jedem Fall. Ja? Leider ist er da besser, als ich möchte.
Ja, ich war fantastisch. Ich bin ja ein Fan von Jimmy Kimmel. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Das ist ein Late-Night-Talker. Und ich habe also heute wieder auf dem Laufband mir Jimmy Kimmel angeschaut, wie er vor 6 Stunden berichtet und auch diese Wahl auf eine besondere Art und Weise pointiert darstellt. Es ist also genial, finde ich. Also wer sich den Namen Jimmy Kimmel und ein bisschen Englisch kann, der sollte sich das durchaus anschauen. Das ist super. Aber was ist jetzt nehmen wir mal, du bist vortragend auf der Bühne. Bist du da auch Schauspieler? Und vor allen Dingen, was macht da einen guten Vortrag aus? Das würde mich mal interessieren, mein lieber Lutz.
Also das sind ja nun zwei Fragen. Ich
Ja,
versuche mal die
ganz genau.
erste zu beantworten. Ja, ich bin auch Schauspieler auf der Bühne. Ich springe in kleine Szenen rein, die ich natürlich darstellen kann und nicht nur, über die ich nicht re nur reden muss, den ich nur beschildern muss, sondern die Menschen können es erleben, weil ich sozusagen in die Rollen springe. Aber dann bin ich gleichzeitig auch Trainer und sage, okay, und warum habe ich Ihnen diese Geschichte erzählt? In Klammern vorgespielt. Und dann kommt der berühmte Brückensatz, den es braucht, damit die Menschen, ach so, das ist das, darum geht es. Ja? Und damit komme ich zum zweiten Teil der Frage. Für mich ist ein Vortrag dann lohnenswert, auch anschauenswert, wenn er lebendig ist. Wenn er mich berührt in irgendeiner Form. Also wenn es nur um Wissenstransformation, nur um Wissenstransport geht, dann ist mir das zu wenig. Dann hätte ich gerne eine Zusammenfassung bei den A4-Seiten, das lese ich mir durch, oder auch nicht. Und es wird mich nicht berühren, das wird mich nicht bewegen. Wenn es aber ein Vortragender, eine Vortragende schafft, mich zu berühren, also das heißt, ich muss lachen, ich stimme zu, ich staune, ich bin bewegt und vielleicht sogar hinterher, ich bin mit anderen still. weil etwas in mir nachklingt, das gibt eine Wirkung. Und dann können wir, wenn wir auf der Bühne, und das ist eben das Wichtige, was auch Schauspieler nicht immer können, dann können wir, und dann können wir uns den Luxus erlauben, auf der Bühne ganz bei uns zu sein. Und trotzdem auf Sendung. Das geht. Und wenn wir dann entspannt sind, in diesem Moment, sind wir wahnsinnig präsent. Und das kriegen die Menschen mit. Und laden mit ihrer Aufmerksamkeit diese Präsenz weiter auf. Und dann entsteht verdichtetes Leben. Also ein gutes Bühnenstück. Und da möchte ich jetzt mal gar keinen Unterschied machen zwischen Schauspiel und Vortrag. Ein gutes Bühnenstück ist verdichtetes Leben. Und du weißt hinterher ganz viel, weil du dir die Geschichten gemerkt hast, weil die Bilder in deinem Kopf sind, weil die eigenen Gedanken dazu gekommen sind. Und das ist Beteiligung. Wir wollen ja, dass die Menschen aktiviert werden. Wir wollen ja nicht nur da sitzen und sollen gefüttert werden, sondern die sollen ja selber was tun.
Ich durfte neulich an einer zweitägigen Veranstaltung teilnehmen. 17 Vorträge, 17 Vorträge, mein Lieber. 16 fand ich katastrophal. Und am ersten Tag habe ich gedacht, kann ich meinen Zug umbuchen? Das wäre nur so teuer geworden, dass ich es dann doch nicht getan habe. Aber bei diesen Vorträgen war es so, ich fing immer alle an mit diesem Thema. Wer von euch? Wer
Ja,
von
ja. Ja, 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 ja,
euch?
ja, ja.
Wer
Ja, ja.
von euch? Wie habt
Aktivierung.
ihr, so, okay, das war die Aktivierung. Aber ich sage mal ganz ehrlich, du hast gar kein Recht dazu. Du darfst Menschen erst aktivieren, wenn du gezeigt hast, dass du auf der Bühne etwas präsentierst, dass du etwas zu sagen hast. Dann darfst du dir Erlaubnis holen. So, und dann ging es immer weiter. Atmet mal tief in euch hinein. Macht mal dieses, macht mal jenes, schließt mal die Augen und dann werdet ihr bessere Menschen. Und immer wieder dieses Thema, ich bin der esoterisch bereicherte, ich erzähle euch aus meiner, wie ich es geschafft habe und ihr könnt es auch. Und es waren ganz, ganz profane Dinge dabei, die jeder Klatschkolumne lesen kann. Und das ist so enttäuschend.
Ja,
ich,
und du, also, mir rollen sich die Nackenhaare auf, wenn du das erzählst. Jeder hat diesen Gedankenmüll schon gehört und es ist ganz furchtbar, dass die Menschen trotzdem das Gefühl haben, dass das wesentlich ist. Ja, ist das so?
Ja, das ist richtig. Und viele, gut, aber es ist ja nicht nur auf der Bühne so. Auch im Unternehmen ist es so, dass manche Führungskräfte da ein bisschen mehr Schulung brauchen. Zum Beispiel, wenn sie vom Teleprompter ablesen und sich dafür entschuldigen. Ich erinnere mich an Herrn Winterkorn, als er vom Teleprompter ablas und sagt, ja, also es tut uns alles leid und wir haben es nicht gewusst und es ist alles ganz schlimm. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, lass doch dieses blöde Ding da weg, sag es mit deinen eigenen Worten. Und dann
Na
habe
gut,
ich,
das kann er nicht.
nee, das kann er, genau, das kann er nicht.
Nein, das kann er nicht, weil er es nicht darf. Also wenn du eine Eigentümerversammlung hast, wenn du eine Aktionärsversammlung hast, ist jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, weil sonst hinterher irgendjemand ankommen könnte und das juristisch. Also das ist für mich der Super-GAU.
Ja.
Ja? Aber dann muss Herr Winterkorn, und jetzt wird er ja Zeit haben dafür, das einfach so üben, dass man denkt, der hat es nicht abgelesen, das ist spontan gekommen. Kann man machen, braucht Übung.
Ja, apropos Übung, welche Tipps gibst du Menschen, die sagen, also ich traue mich nicht so richtig, ich würde auch mal ganz gerne, aber womit soll ich anfangen, um nicht gleich in die GSA, also den Berufsverband der deutschen Redner einzutreten? Was kann ich tun? Womit sollte ich starten, um meine Performance besser zu machen? Sollte ich da diese ganzen PowerPoint-Charts, 120 Slides, in eins machen und die interessanter gestalten? Oder wie darf ich anfangen?
Oh, das ist eine große Frage, eine generelle Frage.
Wir
Ich
haben noch
möchte noch
etwas
mal
Zeit,
eines
mein lieber
raus.
Lutz.
Ich möchte eigentlich mal einen Aspekt rausgreifen. Was vielen Menschen bei meinen Vorträgen auffällt, die selber Vorträge machen, ist, dass ich mir so wahnsinnig viele Pausen lasse, dass ich atme. Und das mache ich ganz bewusst. Und je mehr Vorträge ich mache, desto mehr habe ich das auch wirklich geübt. Also ich versuche immer wieder in den entspannten Zustand zu kommen. Und diese Pausen machen auf der Bühne, Schauspieler nennen es Wirkungspausen, wenn die richtig gesetzt sind, sorge ich dafür, dass mein Gedankengang beim zuhörenden hirngerecht ankommt. Also sie sind einfach viel mehr und viel besser in der Lage, das aufzunehmen, was ich sage. Ich wiederhole auch manche Sätze, wenn ich das Gefühl habe, dass die wichtig sind. So, und da kommen dann manchmal Menschen hinterher zu mir und sagen sie, ich wünschte, Herr Hakenrath, ich könnte auch so souverän Pausen machen wie Sie. Was kann man denn da tun? Und da habe ich einen ganz praktischen Tipp für alle, die das machen wollen. Guckt euch YouTube-Reden an von Menschen, die sie toll finden. Also mein Held ist in der Hinsicht natürlich Barack Obama. Ja. Großartig, großartig.
Großartig,
Ja.
großartig.
Was
Ich
der für Pausen macht. So, und dann kann man sich ja auch mal diesen Text runterladen, beziehungsweise man kann ja damit Audioscript, kann man ja eine ganze Menge machen. Und dann kann man diesen Text mal selber versuchen nachzuahmen. Das ist noch nicht präsentieren, das ist noch nicht die volle Miete, aber ich kann ein Gefühl dafür kriegen, wie dieser Atemrhythmus aussehen soll, damit Menschen das gut zuhören und verdauen können. Und dann werden alle merken, oh, das sind ja Pausen, da denke ich immer schon, die schalten ab, ja, die sind schon zu Hause, ja. Und wenn man das dann mal auf Video aufnimmt, bitte nicht vor dem Spiegel üben. Nicht vor dem Spiegel üben, das ist total verboten. Es geht darum, wenn dann auf Video aufnehmen, dann mal selber mal gucken, ob die Pause trägt oder nicht. Und das ist natürlich eine Übungssache. Es geht nicht von heute auf morgen. Also alle, die sagen, ich mache sie in 3 Tagen zum Speaker, gehören eigentlich verklagt für diesen Satz, weil das stimmt nicht.
genau, mindestens 4 sind erforderlich.
Ich glaube ja, dass es 3 bis 5 Jahre dauert, wenn man da dranbleiben will,
Absolut.
um wirklich auf eine Flughöhe zu kommen, von der ich sage, so und darf, und damit kann ich jetzt auch gut sein.
Das ist richtig. Und das ist so wichtig mit diesen Pausen, denn wir erleben so viele Plappermäulchen. Und es fällt mir so schwer, dem Gedankengang nachzufolgen. Wenn ich
Genau.
das einige so halbwegs verstanden habe, dann kommt schon wieder der nächste Aspekt und ich muss überlegen, Moment, wo war er, sie jetzt, es, also, wird schwierig werden.
Also man kann es vergleichen mit Billardbällen. Ich kriege einen Billardball, noch einen, noch einen, noch einen. Ich soll dich auffangen und zum Schluss habe ich alle verloren, weil ich nicht mehr weiß, worum geht es hier eigentlich? Ja? Hirngerechtes Sprechen.
Ja, und nicht nur das, und etwas, was ich mir von dir gemerkt habe, mein Lieber, es ist ja schon ein bisschen her, da durfte ich auch mal präsentieren, ein Satz, komm bitte nicht so oberlehrerhaft rüber. Hast du
Habe ich
mir
das gesagt,
seinerzeit,
ne?
du hast es,
Okay.
ja, Lutz, also das, ich nehme das, ich sauge das in mich auf, und ich habe gesagt, ja, hat er recht. Denn was wollen wir nicht? Wir wollen doch nicht belehrt werden von der Bühne. Wir wollen doch nicht von jemandem hören, pass mal auf, also ich sage euch, wie es geht. Und es gibt keine anderen Götter neben mir. Und deswegen macht bitte das und das. Mit welchem Anspruch? Warum? Und wenn du, das habe ich mir sehr gemerkt, komm nicht so oberlehrerhaft drüber. Ich danke dir noch heute für diesen Satz, für diese Bemerkung. Es sind ja oft nur wenige Aspekte. Also du kriegst eine Fülle von Feedback, aber 2, 3 Punkte, die sind es, die wichtig sind. Und wenn du diese 2, 3 Punkte umsetzt, dann wirst du schon dramatisch besser, als wenn du versuchst, jedes nur zum Teil zu erfüllen.
Absolut,
Das
absolut.
find
Ein,
ich.
zwei Sachen üben, bis sie wirklich in Fleisch und Blut sind und dann können wir die nächsten Sachen angehen. Anders lernen wir nicht.
Gibst ja auch Seminare zu diesen Themen und machst das. Und gerade in Corona-Zeiten hast du da sehr viel Zuspruch erhalten online, dass die Leute gesagt haben, ja, das muss ich jetzt lernen. Das ist ja ein völlig neues Medium. Ich spreche immer vor Menschen und jetzt stehen die auf einmal, sitzen die auf einmal vor dem Bildschirm. Was kann man da machen? Hast du da auch manchmal schwierige Teilnehmer, wo du sagst, na ja, hier ist noch viel Arbeit zu tun?
Es gibt niemanden, bei dem es keine Arbeit zu tun gibt. Also auch wenn ich mir meine eigenen Sachen angucke, denke ich, da können wir jetzt noch mal 5 Jahre ein bisschen feilen, um wirklich auf eine Flughöhe zu kommen, oder so. Also ja, natürlich gibt es unterschiedliche Stadien. Es hängt davon ab, ob jemand das schon oft gemacht hat, zum Beispiel. Ja, und es hängt davon ab, wie viel Feedback er eigentlich auch aushält. Auch da sind ja manche Menschen sofort tödlich beleidigt oder zumindest verletzt, weil sie denken, oh mein Gott, am besten soll ich das ganz oft. Nein, nein. Feedback ist das Frühstück der Champions. Ja? Und es gibt immer, immer, immer etwas zu tun. Weil du online ansprichst, ich bin mit den Online-Kursen nie wirklich glücklich geworden. Mit Kacheln zu reden, finde ich einfach nicht schön. Ja? Das ist ein bisschen so, als ob du vor dem wärmenden Kaminfeuer sitzt oder du guckst dir ein Video an, wo ein Kaminfeuer prasselt. Der Unterschied könnte nicht größer sein, obwohl es beides ein Kaminfeuer ist. Und deswegen gibt es bei mir nur Live, Training und Coaching. Ausnahmen mache ich bei Menschen, die ich schon zweimal live erlebt habe. Da gibt es eine Verbindung. Da können wir dann auch online tätig werden. Aber bei allen anderen, live ist live. Und das ist meins.
Ich halte das für so wichtig, weil du siehst ja aber nur einen Ausschnitt. Also wenn wir uns beide jetzt betrachten und die Zuschauer sehen das, die sehen ja nur den Kopf und ein bisschen die Schultern, die Hände und alles andere, was unsere Lebendigkeit, unsere Körpersprache ausmacht, die sehen wir ja gar nicht. Wir nehmen ja ganz unbewusst wahnsinnig viele Eindrücke wahr. Das sind bis zu 2 Millionen Eindrücke, die da oben verarbeitet werden. Die können wir ja gar nicht wahrnehmen, weil wir nur einen Teil dieser Eindrücke haben auf dem Bildschirm. Und deswegen ist es so wichtig, wenn jemand, dass jemand vor dir steht und dann kannst du sehen, wie wirkt der Mensch als Ganzes. Wie läuft so ein Seminar, oder laufen Seminare bei dir ab? Was können Menschen bei dir lernen?
Also ich richte mich mit meinen Seminaren hauptsächlich an Führungskräfte. Das Seminar heißt Charisma meets Business und das ist wörtlich zu nehmen. Also es geht um Menschen, die Führungsverantwortung haben, die Dinge an den Mann und an die Frau bringen wollen und das verständlich tun wollen. Und ich mache nur kleine Kleinstgruppen, also maximal 8 Personen. Das sind dann 2,5 Tage, immer mit Kamera. Wir gucken uns ganz viel an. Das ist anstrengend und das Feedback ist, ähnlich wie bei dir, lieber Udo, damals, immer sehr direkt und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Das mache ich nicht, um jemanden zu kränken, sondern um dem Menschen Respekt zu erweisen, weil nichts finde ich furchtbarer, als drumherum zu reden und das so in so eine pädagogische Watte zu packen. Also da sträubt sich bei mir alles, zumal es den Menschen nicht ernst nimmt. Und es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, okay, wir haben uns jetzt gerade deinen Auftritt angeguckt, bei der Stelle bin ich ausgestiegen. Und du hast mich nicht mehr gekriegt. Aha, und warum war das so? Menschen lernen also dadurch auch viel mehr Feedback zu geben, weil auch die Gruppe Feedback gibt. Und es ist ein sehr, sehr intensiver und sehr persönlicher Prozess. Jeder, da wo er steht, und jeder nimmt das mit, was er oder sie jetzt verknuspern kann. Mehr nicht.
Ja, also wenn sich jemand dafür interessieren sollte, dann kann er sich auch ein paar Geschenke abholen bei dir. Das weiß ich. Es gibt zum Beispiel eine Webseite, die so ein bisschen deinen Namen trägt. Die heißt lutz-herkenrath.de. Und da kann
Komisch
man,
eigentlich, ne?
ja,
Ja.
es ist ein bisschen eigenartig, aber da kann man sich sogar Geschenke abholen. Das Geschenke in Form von Videos, in Form von Lesen, Sehen und Hören. Was für Geschenke bereitest du dem Publikum denn dort auf?
Also in jedem meiner Vorträge, egal ob er 20 Minuten ist oder 90 Minuten ist, gibt es zum Abschluss ein kurzes Gedicht. Das sind so 2-Minuten-Gedichte. Die sind mir alle empfohlen worden. Nichts davon habe ich recherchiert irgendwo, das kann man gar nicht recherchieren. Aber es sind Gedichte, die das nochmal extrem verdichten, was ich in den letzten 18 bis 88 Minuten gesagt habe. Und die trage ich vor. Und da bin ich natürlich als Schauspieler wieder gefragt, das so vorzutragen, dass die Menschen gerne zuhören und dass sie dabei sind. So, und weil die Menschen mit diesen Gedichten so viel anfangen können, ich bin super froh, dass ich diese Texte gefunden habe, gebe ich ihnen dann auch die Möglichkeit, sagen, das können sie nachlesen, wenn sie mögen, auf meiner Seite unter dem Slash Geschenke. Sie können aber auch einfach nur den Namen Herkenrath und Geschenke googeln, da kommen sie da auch hin, weil die Seite wird einfach oft aufgerufen. Und da ist ein PDF von dem Gedicht, kann man sich runterladen, ausdrucken, laut vorlesen, sage ich immer. Bitte laut vorlesen, das ist wichtig. Nicht nur wissen, wie der Text geht. Daneben ist ein MP3, können Sie nochmal hören, wo der Schauspieler Lutz Herkenrath die Pausen gemacht hat. Und wer Sehnsucht nochmal im Gesicht hat, daneben ist ein MP4.
Und es gibt was ganz Besonderes dort. Da würde ich gerne mal wissen, was das ist. Es gibt einen Test, einen Elefantentest.
Ein
Jetzt
Elefantentest.
fragt sich der belesene Zuschauer, Zuhörer, Elefantentest? Das klingt sehr interessant. Ist das so, läuft wie ein Elefant aus? Was ist denn dieser Elefantentest?
Schön, danke für diese Frage. Also der Elefantentest basiert auf einem Bild von Jonathan Haidt, das ist ein amerikanischer Psychologe, der hat gesagt, in jeder kniffligen Situation sind wir eigentlich immer mindestens zu zweit. Das heißt, es gibt immer einen strategischen, klugen Kopf, der weiß, um was es geht und was zu tun wäre. Wir wissen alle, dass wir mit dem Klimawandel, Artensterben, bla bla bla, dass wir dafür tätig werden müssen. Das weiß jeder von uns. So, und dieser Reiter, dieser intelligente strategische Kopf sitzt auf einem riesen Elefanten. Und dieser Elefant möchte eigentlich nur eines: Schmerzen vermeiden. Und vielleicht noch Freuden vergrößern, aber wichtiger ist Schmerzen vermeiden. So, und er sagt, wenn dieser Reiter nicht mit dem Elefanten in einem guten Kontakt ist, dann werden die gegeneinander arbeiten. Der Reiter versucht immer, den Elefanten in die Richtung zu kriegen, der Elefant versucht aber immer in diese Richtung zu gehen. So, und wer wird sich durchsetzen? Der Reiter wiegt 80 bis 100 Kilo, der Elefant 5 Tonnen. Wer wird das schaffen? Also, irgendwann wird der Reiter müde und dann geht der Elefant in die Richtung, in die er immer schon gehen wollte. Und deswegen ist mein Credo in diesem Vortrag, dass der Reiter und der Elefant in einem guten Austausch miteinander sein müssen. Der Reiter ist klug genug, der muss dafür sorgen, dass es dem Elefanten gut geht. Muss ein kleines Häppchen machen, muss Belohnungen einbauen, all diese ganzen Geschichten. Das heißt, er muss Verantwortung für seinen Elefanten übernehmen. Passt ja zu dem Credo
Als
deines
wenn du es
Podcasts.
geahnt hättest, mein Lieber.
So, und dazu gibt es einen Test mit 10 Fragen. Da kann man rauskriegen, ob der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin schon wirklich in gutem Kontakt mit ihrem Elefanten und dem Reiter ist.
Und eine Aussage, die führt uns zum letzten Aspekt dieses Podcasts. Du hast gesagt, es geht darum, Schmerzen zu vermeiden. Es gibt vielleicht einige Zuschauer, die sagen, ja, ja, okay, also auf der Bühne stehe ich gar nicht so. Aber es gibt eins, was ich absolut lästig finde. Ich bin in einer Diskussionsrunde und die Leute greifen mich an. Ich werde attackiert, da wird dieses verdreht und jenes. Wir erleben das in jeder Talkshow. Diese ganzen verbalen Angriffe. Kann ich mich da wehren gegen? Du hast sogar ein PDF dazu, das heißt Strategien zur Abwehr verbaler Angriffe. Kannst du da mal ganz klein eingeben, was es damit auf sich hat?
Ja, also du sprichst einen Punkt an, schlagfertig. Also wir wollen alle schlagfertig sein. Wir sind in einer Situation, wo gerade ein plötzlicher Angriff kommt. Das kann eine Talkshow sein, das kann aber auch im Arbeitskontext irgendwo sein. Was? Wie? Wovon redet er jetzt gerade? Und niemand von uns ist schlagfertig von sich aus. Jeder, der schlagfertig ist, hat mindestens 10 Kernbotschaften, die er auswendig gelernt hat und die er nur noch kurz abändern, anpassen muss für diese Situation und dann raushauen. Also Schlagfertigkeit ist die Kunst der vorher zurechtgelegten Antworten. Rudi Carrell hat mal gesagt, wenn du ein Ass aus dem Ärmel ziehen willst, musst du es vorher reinstecken, sonst ist da keins drin. Ja? Und das verblüfft die Menschen immer sehr. Weil sie sagen, ach, ich habe immer gedacht, die machen das. Nein, nein, selbst Thomas Gottschalk, den ich nun wirklich für schlagfertig halte, kommt im Grunde mit 30 Versatzstücken aus. Kann damit jede Show und jede Talkshow bestücken. Er kommt damit hin, ja. Und es gibt ganz wunderbare Entgegnungen. Eines meiner Lieblingsentgegnungen ist, wenn jemand rot wird. Kennt man ja vielleicht auch selber, dass man rot wird. Und da gibt es so nette Zeitgenossen, die dann sagen, ach, was wirst denn so rot? Ja, und dann werden wir natürlich noch röter, ist ja klar. So, und dann kann man einfach sagen, ja, ich weiß. Eine andere Farbe kann ich noch nicht. Aber ich arbeite demnächst an Blau.
Ja, die Situation ist entspannt. Du hast gewonnen. Du
Ja,
hast gewonnen.
weil du wirkst souverän, nur weil du etwas auswendig Gelerntes nimmst und nicht, das ist wichtig, in die Schuld- und Schamecke gehst dafür, dass du rot bist. Weil
Ja.
man kann für die hektischen Flecken nichts. Ich weiß das aus eigener Erfahrung.
Ja. Lieber Lutz, also eine Fülle, ein ganzes Füllhorn von Tipps, die du uns gegeben hast. Und ich kann nur raten, schaut euch den Lutz einmal etwas näher an. Es gibt viel von ihm. Es gibt viel von ihm im Fernsehen, Dokumentation, Rita's World. Ich weiß nicht, gibt es das noch, Rita's
Rita's
World,
Welt.
irgendwo ab?
Rita's Welt,
Rita's
ja.
Welt, schon. Ja, wir sind ja
Ja.
international. Yes, because it's Rita's World. Ja. Gibt es davon noch irgendwas, was man auf YouTube sehen kann oder so, wenn man sagt,
Auf
ja?
YouTube glaube ich nicht, aber Ritas Welt wird jede Woche wiederholt, seit 25 Jahren. Das wiederholt. Es ist unglaublich. Ich habe es selber nicht geglaubt. Ich habe es wirklich selber nicht geglaubt. Aber die Quoten sind nach wie vor so stabil, dass RTL damit oder Super RTL oder RTL 2 oder RTL One oder bla bla bla. Also auf irgendeinem Sender läuft das.
Also es muss so gut sein, dass man damit Geld verdienen kann, sonst würden sie es nicht
Die
machen.
haben damit sich dumm und dämlich verdient. Wenn ich Wiederholungshonorar kriegen würde, was ich nicht tue,
Schade.
wär ich Millionär. Das steht außer Frage.
Ganz
Ja.
genau, in den Anfängen verhandeln wir halt schlecht.
Ja, beziehungsweise RTL hat damals gesagt, du kriegst diese Rolle nur, wenn du einem sogenannten Buyout-Vertrag zustimmst. Buyout heißt eben nicht mit Wiederholung. Etwas anderes bieten wir nicht an. Und da
Okay,
kann man
das.
sagen, take it or leave it. Das ist der Punkt. Ich bin nicht traurig drüber. Diese Sendung, diese Serie hat mir eine große Sichtbarkeit beschert. Und damit war es auch ein Türöffner für ganz, ganz viele Veranstaltungen. Ja. Und das ist, deswegen gibt es da keinen Groll von mir. Aber es ist schon spannend zu sehen, dass immer noch viele Menschen auf der Straße mich erkennen und sich dann so sehr freuen. Die freuen sich so, nur weil ich mein Gesicht dahin trage. Und dann denke ich, also einfacher kann man es ja gar nicht haben.
Ja, du trägst dein Gesicht und auch deine Stimme trägst du in diesem Podcast, dein Gesicht auch in dieses Podcast-Video. Und deswegen danke ich dir so sehr, lieber Lutz. Du hast uns viele Insights gegeben und wir können eine Fülle davon mitnehmen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Danke dir, lieber Udo.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.